Der erste Brief des Johannes, Kapitel 2. Geht um die Welt. Die Welt, die vergeht. Wir beginnen aber mit dem 15. Vers, um etwas mehr Licht über die Welt zu werfen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dies sind erschreckende Worte. Schärfer denn irgendein zweischneidiges Schwert. Geht durch Mark und Bein. Trennt Fleisch, Geist und Seele. Wer kann solche Worte ertragen? Es sei denn, dass man abgestumpft ist, verstockt ist, blöde ist, geistlich tot, dann geht's überein hinweg. Aber Worte wie die, habt nicht lieb die Welt. Wenn jemand die Welt lieb hat oder was in der Welt ist, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Kann man das fassen? Wenn da eine Liebe in deinem Leben ist zu der Welt, oder Sachen in der Welt, dann ist Gottes Liebe nicht in dir. Wenn du mit der Welt liebäugelst, sagt die Bibel, wenn du Freund der Welt sein willst, bist du Gottes Feind? Du weißt doch, was ein Feind ist. Wir nennen uns Christen. Wir singen. Wir beten. Wir nennen uns Gottes Kinder. Und die Bibel sagt, du bist Gottes Feind. Die frommen Lieder, die du im Chor singst, die Lieder, die du singst, die Gebete, dadurch machst du Gott zum Narren und zum Blöden. Du als sein Feind, du sagst, ich bin doch nicht Gottes Feind. Ich gehe doch in die Kirche, ich bete, ich lese die Bibel. Und darum sage ich, dies sind scharfe Worte. Das heißt, in dir ist nicht die Liebe des Vaters. Und wenn die Liebe des Vaters nicht in dir ist, bist du verloren. Trotz allen frommen Zeug, was du hast. Und fromme Kleidung, mit der du dich beschmückst. Man kann das nicht fassen. Kompromisslos. Konsequent ist Gottes Wort. Wenn du die Welt liebst und was in der Welt ist, dann ist die Liebe Gottes nicht in dir. Und dann bist du ein Feind Gottes. Trotzdem du um Erweckung betest, willst Erweckung haben als Feind Gottes. Du wirst die ja nur töten. Das wird ja nur Mord und Totschlag sein, wenn Gott dir Erweckung anvertrauen sollte. Du, der du ein Feind Gottes bist, was gibt es in der Welt? Es gibt vielerlei. Dein Hab und Gut, dein Auto, dein Haus, deine Kinder, deine Frau, dein Mann, dein Vater, deine Mutter. Wer dieses hört, sollte denn nicht erschrocken sein und sagen, das gibt es doch nicht. Du kannst doch nicht in dieser Welt leben und die Welt nicht lieben und was in der Welt ist. Nenne doch mal auf, was in der Welt ist. Und wenn du die liebst, ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Die Liebe des Vaters ist die göttliche Liebe. Agapao, Agape, das ist die göttliche Liebe. Die ist nicht in dir. Kannst die Welt lieben? Kannst deine Umgebung, kannst deine Familie lieben? Du sagst, wir können doch nicht in der Welt leben, ohne sie zu lieben. Wir müssen sie ja lieben. Wenn ein Mensch nicht seine Kinder liebt und seine Frau und seinen Ehemann, ihr Ehemann und die Eltern, ist der doch schlimmer als ein Heide. Da müssen wir Liebe unterscheiden. Es gibt menschliche Liebe und es gibt göttliche Liebe. Der Herr Jesus sagt, wer Vater, Mutter, Frau, Kinder und sein eigenes Leben mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Und der ist meine nicht wird. Siehst den Unterschied? Ja, du kannst sie lieben, aber deine sogenannte Liebe zu dem, was du hast, was du besitzt, was dein Eigentum ist, was deine Familie ist, darf nicht von größerem Wert sein als deine Liebe zu dem Herrn Jesus. Deine Liebe zu Gott, die muss über alles gehen. Über alles. Und wenn deine Liebe zu der Welt und zu den Sachen der Welt stärker ist, einen größeren Zug hat und Anziehungskraft, als die Liebe Gottes, dann ist die göttliche Liebe nicht in dir. Ich weiß von einem Mann Gottes, den ich in Kapstadt vor vielen Jahren gehört habe, war ein Russe. Und der erzählte uns, als die KGB in sein Haus kam, ihn zu holen, er hatte Frau und 6 Kinder. ist dein Herz fast zerbrochen. Zu denken, jetzt gehe ich nach Sibirien und ich werde meine Frau und meine Kinder nie wieder sehen. Das war ein gewaltiger Kampf in ihm. Bis er zu dem Punkt kam, wo er sein ganzes Haus auf den Altar lag. Und er sagt, hey, ich gebe dir meine Frau, ich opfere sie dir, ich liefere sie dich aus, meine Kinder, jedes Kind, alles auf den Altar. Und er sagt, da war es wie abgeschnitten, der Schmerz. Da hat er Frieden, Freude im Herzen. Er sagt, Gott nahm die Fleischesliebe aus meinem Leben und gab mir seine göttliche Liebe. Er sagt, ich liebte sie jetzt mehr als je zuvor. Aber es war nicht die alte Liebe, die ich kannte. Dies war eine neue Liebe. Dies war die Liebe Gottes in mir. Sie waren mir jetzt von größerem Wert, von größerem Reichtum als zuvor. Denn ich liebte sie mit einer göttlichen Liebe und nicht mehr mit der alten Liebe. Sagt, und wenn ich sie nie wiedersehen sollte oder wenn Gott sie nehmen sollte, da kommt keine Bitterkeit, kein Groll, keine bittere Wurzel, kein Ärger, kein Zorn in mir auf, sondern es ist laute göttliche Liebe. Und er sagt, da konnte es ertragen. Da war das Herrn Joch für ihn leicht. Da wehte Himmelsluft. Da war er frei. Also, wir sollen die Welt und alles, was darinnen ist, mit Gottes Augen sehen, mit Gottes Liebe lieben. Nicht mit deiner Familienliebe. Sonst wird es geschehen, dass wenn deine Familie sich wendet vom Evangelium, von Gott, dann läufst du mit. Du wirst nicht bestehen können. Du wirst vergehen mit der Welt und mit dem, was in der Welt ist. Der Herr, der Gott dieser Welt, der Satanas, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, den er verschlingen kann. Er kommt auf verschiedene Art und Weisen. Wenn er in dieser Weise versagt, kommt er von einer anderen Seite. Und seine Methoden sind sehr subtil. Er ist ein listiger Feind. Und dann kommt er, und etwas Schlimmes ist, wenn er mit der Welt kommt. Das ist eine gewaltige Gefahr. Wenn es ihm gelingt, in eine Erweckung mit der Welt zu kommen, oder eine Gemeinde, oder ein Bibelkreis, kommt und dringt mit der Welt hinein, eine böse Sache. Und wenn du sogenannte christliche Kinder hast und Jugendliche und die Welt bekommt einen Halt an sie, dann hast du sie verloren. Dann hat der böse Feind sie verschlungen. Dann sind sie auf dem Weg zur Hölle. Sage nicht, ach mein Kind, ja, das geht in die Welt und mit der Welt, liebäugelt und liebt die Welt, aber es ist nicht so schlimm, weil sie geht noch mit uns in den Gottesdienst. Sie geht noch mit uns zur Konferenz. Darum ist es nicht so schlimm. Das hat der Teufel eingepflanzt in dein Herz und in deinen Sinn. Wir können das nicht leichtfertig, leichtsinnig so anschauen und behandeln. Sag mir mal, wenn du kleine Kinder hast im Haus und du kommst nach Haus und du siehst, dass das Haus in Flammen ist und dass das Haus brennt, wird das eine leichtsinnige, leichtfertige, oberflächliche Sache sein für dich? Wenn du weißt, meine Kinder sind in diesem Schlafraum und die Flammen kommen aus dem Fenster und aus der Tür, das wird eine ernste Sache sein für dich. Aber die Kinder, die in diesem brennenden Raum sind, sind nicht in größerer Gefahr als dein Kind, das in die Welt geht und die Welt in dein Kind. Weil die können zu Schutt und Asche brennen und werden selig. Aber dieses Kind, das von der Welt verschlungen wird, ist Gottes Feind. Und wenn Gott dir einmal begegnet, begegnet er seinen Feind und wird mit dem Kind, mit der Tochter oder mit dem Sohn abrechnen, wie mit seinem Feind. Das ist eine schlimme Sache. Sehr, sehr schlimm. Und der Teufel versucht, die Welt hineinzubringen. Und die Welt ist schlimmer als Regen aufs Feuer. Die Welt, wenn da auch Erweckung ist und die Welt hineinkommt, in einer Woche, zwei Wochen, ist alles tot. Und der Teufel führt das Regiment. Sie gehen zwar mit dem Glaubensleben noch weiter, nennen sich noch Christen, aber es ist jetzt nur Schein und nicht das Leben. In ganz kurzer Zeit kann alles kaputt sein, es sei denn, dass da ein Kern in der Erweckung ist. Ein paar Männer und ein paar Frauen, die geistlich gesund sind, die können durch die Gnade Gottes und die Kraft Gottes das wieder zurechtsteuern. Aber wenn die Gemeinde nicht solche Männer und solche Frauen hat, geht jede Erweckung, die läuft sich tot in ganz kurzer Zeit. Dann kann man auch verstehen, dass in Kanada eine Erweckung war für 2 Wochen. 2 Wochen hat sie nur gedauert. Andere Erweckung unter weißen Völkern, 3 Monate, war tot. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Erweckungen unter weiße Völker van kürzeste Dauer sind. Wales war es 3 Jahre. Da war das Lied zu Ende. 3 Jahre. Und Erweckung sollte etwas Dauerhaftes sein. Erweckung sollte nicht aufhören. Aber wenn der Kern der Sache nicht gesund ist, wenn da kein Mann, keine Frau oder keine Männer sind, die das steuern können durch die Gnade Gottes und sagen, das geht hier verkehrt, das muss in Ordnung gebracht werden, kann in einem Nu über Nacht die ganze Sache Schiffbruch erleiden. Die ganze Erweckung ist tot. Ist tot. Wir freuen uns über die Erweckung in der DSS-Schule. In Südafrika, wo der Herr uns gnädig war im letzten Jahr. Die Schule hat uns viel Not bereitet. Viele Tränen. Das Herz zerriss, wenn man sah, wie der Teufel los war. Aber wie wunderbar, als Gott eingriff. Wie wunderbar. Ein paar junge Männer bekehrten sich. Auf ganz erstaunliche Art und Weise. Einer von ihnen ist ein lutherischer Pfarrerssohn. Der Pfarrer ist nicht nur ein Pfarrer, sondern hat eine hohe Position in der Kirche. Und als dieser Sohn sich bekehrte, ging er zu seinem Vater, rief die Familie zusammen und die Nachbarn und sagte, ich möchte euch sagen, dass ich mich bekehrt habe. Und auf der Missionsstation Kwasisabantu. Es ist jetzt Schluss mit der Welt und brachte ans Licht sein ganzes vergangenes Leben, wie sein Christentum nur Heuchelei war. Er ging sonntags in die Kirche, aber aus der Kirche war er mit seinen Freunden, waren in der Welt, Sport, nur die Sachen dieser Welt waren von Bedeutung für ihn. Er sagt, aber jetzt ist Jesus in mein Herz gekommen. Und von nun an, Vater, will ich nur den Herrn Jesus folgen. Und sagte, Vater, ich kann jetzt nicht mehr länger mit dir gehen und mit euch gehen. Ich möchte den Weg der Erweckung gehen. Nun raten wir keinen Menschen in der Welt an, solches zu sagen. Aber dieser junge Mann hat das getan. Glücklicherweise war ich nicht zugegen und hatte mich nicht gefragt. Sonst hätte ich ihm anderen Rat gegeben. Gesagt, das sagst du nicht. Und als er es gesagt hatte, stand der Vater auf und sagte, mein Sohn, ich freue mich zu deinem Entschluss. Und wenn du den Weg nicht mit mir gehst in der Kirche, solange du bei der Erweckung bleibst, hast du meinen Segen. Und ich unterstütze dich und ich kämpfe für dich. Mache du so weiter. Gott segne dich. Und viele aus der Familie bekehrten sich an dem Tage. Und aus der Verwandtschaft. Das Zeugnis von einem. Ein anderer bekehrte sich, ging nach Haus, hatten Urlaub. Nach 3-4 Tagen rief er an und sagt, könnte ein Seelsorger kommen? Ich bin nach Haus gekommen, habe meine Freunde zusammengerufen, mit denen wir immer sündigten, und habe ihnen mein Zeugnis gegeben. Und nun sind hier 14 Jugendliche, die wollen ihr Leben bereinigen und mit Gott in Ordnung kommen. Und als ein Mitarbeiter dorthin ging, fand er 14 Jugendliche. Kriminelle, Bankrobbers. Menschen, die in den Banken einbrechen. Sagen, wir wollen unser Leben mit Gott bereinigen. Und so ist es eine ganze Gruppe, eine kleine Bande, die nicht Autos stehlen, sondern die das Evangelium treiben. Und dann sagten diese Jugendlichen, sie hatten sich versammelt und der Mitarbeiter sagt, wenn ihr gesund sein wollt, geistlich, müsst ihr wenigstens einmal in der Woche euer Leben bereinigen. Wenigstens einmal in der Woche müsst ihr in die Seelsorge gehen. Sie waren erschrocken. Sie sagten, was? Einmal in der Woche. Einmal in der Woche. 2-3 Mal. Und das ist nicht genug. Jedes Mal, wenn wir gesündigt haben oder was falsch gemacht haben, müssen wir in die Seelsorge. Und wenn es 2-3 Mal am Tage ist, wir können sagen, Wahnsinn. Aber das sind die Jugendlichen, die Gott nun gebraucht. Die hin und her reisen im Land, predigen und zeugen unter Jung und Alt. Und ich weiß von keinem Ort, wo sie waren, wo die Gemeinden und die Menschen gesagt haben, Erlo, dies ist etwas, was wir nicht wollen. Sie sagen, dies hat einen Hunger wach in unserem Leben nach Erweckung. Dieses ist, was wir brauchen. Ohne dieses können wir nicht fertig werden. Erweckung ist etwas Kostbares. Etwas Wunderbares. Herrliches. Wir können unseren Auftrag nicht erfüllen. Wir können die Welt nicht erreichen und all die Nationen ohne eine wahre, geistgewirkte Erweckung. Ihr seht es ja in den Gemeinden. 10 Jahre lang und die Zahl ist fast noch das gleiche. Da steht die Sache. Da steht sie. In Südwestafrika. Die Südweste, manche von ihnen sind gottlose Leute. Da ist eine Eisenbahn auf dem Weg nach Lüttritzbucht. Die steht da. Und darauf haben sie geschrieben, diese Eisenbahn, die schon fast verrostet ist, steht geschrieben, hier stehe ich. Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Jeder Deutsche sollte das verstehen. Haben Sie das zum Hohn und Spott gesetzt? Weiß ich nicht. Waren ja Worte Martin Luthers. Aber leider gibt es Christen, die stehen wie die Eisenbahn in der Wüste. Und sie können nicht anders. Und sie können nicht weiter. Und die ganze Gemeinde ist so. Der ganze Bibelkreis ist so. Einige, anstatt dass sie mehr werden, werden sie weniger. Und sie meinen, sie sind im Werk des Herrn. Seine faule Sache, eine faule Sache. Da ist kein Leben. Gott, der Allmächtige, ist nicht allmächtig in diesem Kreis. Man kann sich so sozusagen mit frommen Worten schmücken, aber es bedeutet nichts. Man ist beschäftigt mit einer Sache, die nichts bedeutet. Wo ich nun erwähnt habe, vom Leben bereinigen. Ihr wisst ja, dass es keine Erweckung gegeben hat in dieser Welt, die nicht mit Sündenbekenntnis begonnen hat. Du kannst mir keine Erweckung sagen in dieser Welt, die nicht begonnen hat mit dem Leben bereinigen, mit dem Sündenbekenntnis, sei es in Korea, sei es in Afrika, sei es in Europa, wo es auch sei. Der Heilige Geist, wenn er beginnt zu wirken, überführt er die Menschen von ihrer Sünde. Und in solchem Maße, dass man das Leben bereinigen muss. Ihr wisst ja von Korea, von den zwei Missionaren, die ihre Heimat verlassen haben, sind den Ruf gefolgt nach Korea, circa 100 Jahre zurück. Nächstes Jahr, denke ich, soll es 100 Jahre sein. Und als sie dort waren, war es zu schwer. Korea war noch nicht so ökonomisch gewachsen wie heute. Natürlich nicht alle, aber viele. Viele. Ich war auf einer Toilette. Sagte ich, dies ist der größte BMW-Wagen, in dem ich je gesessen habe. Da waren so viele Knöpfe links und rechts, dass ich nicht wusste, was für einen Knopf zu drücken. Ich konnte ja auch nicht zu den Pfarrer gehen und sagen, wieder meine Hose anziehen und sagen, komm und zeig mir mal. Da ist dies heißes Wasser, laues, kaltes. Ist dies zum Wischen? Ist dies zum Waschen? So vielerlei. Und das ist ein Volk, das vor nicht vielen Jahrzehnten noch am Boden war. Aber dann begann die Erweckung. Und wie begann sie? Durch diese zwei weißen Missionare. Sie waren in einer Versammlung. Und dann hat der Geist Gottes den einen Mann überzeugt, einen Missionaren, und gesagt, du hast dein Haus, deine Heimat verlassen, bist hierher gekommen, jetzt ist es zu viel für dich, es ist zu schwer für dich, es ist eine Last für dich. Am liebsten würdest du davonlaufen. Aber liebst du diese Menschen? Und er sagt, Herr, ich liebe sie nicht. Ich liebe sie nicht. Und dann kann man sich nicht wundern, wenn es dem Menschen zu viel wird. Man kann ja nicht mal mit deinem Bruder leben, wenn man keine Liebe hat zu ihm. Denn es ist ja die Liebe, die der Sündenmenge decket. Und wenn du die Liebe nicht hast, dann deckst du nicht die Sündenmenge, du deckst sie auf. Du kritisierst. Du zählst sie auf. Dies macht er falsch und das macht er falsch und das. Das zeigt nur, dass die Liebe Gottes nicht in dir ist. Du bist ein falscher, heuchlerischer Schauspieler-Christ. Das ist, was du bist. Dann kann man Sachen nicht ertragen. Dann wird einem alles zu viel. Wie die Menschen sich benahmen, wie sie lebten, hat er die Nase voll. Der Heilige Geist sagt, du liebst diese Menschen nicht. Und dieser Drang wurde so groß, bis er aufstand, und sagt, lieben Freunde, ich muss euch etwas bekennen. Ich bin ein Missionar. Komm vom fremden Lande, euch das Evangelium zu bringen. Aber ich liebe euch nicht. Und eines müsst ihr wissen, die Menschen, die ihr missioniert, und die Menschen, denen ihr das Evangelium bringt, sind sehr, sehr feinfühlig. Die merken das sofort, wenn du keine Liebe hast. Deine Predigt kann blitzen und donnen. Aber wenn da keine Liebe ist, spüren sie das. Und sie nehmen es nicht an. Sie nehmen nur Anstoß daran. Aber das merken sie. Und wenn es ein Schwarzer ist in Afrika, aus dem Dschungel, wenn du mit ihm redest, er fühlt sofort, ob Liebe in dem ist und in dem, was er sagt, ob da Liebe steckt. Die Heiden sind Meister in dem. Kannst sogar Falsches sagen, aber wenn es in der Liebe gesagt ist, bringt es Frucht. Sein Herz zerriss. Er sagt, ich bin schuldig vor Gott. Ich habe euch das Evangelium gebracht. Ich habe gezeugt von Jesus. Aber die Liebe, die erste Liebe war nicht in meinem Herzen. Und als ich saß, sich setzte, war ein anderer Missionar im Raum. Und der hörte das und war gleich getroffen. Und sagte, auch ich muss aufstehen. Ich muss das auch bekennen. Ich hatte keine Liebe zu euch, das müsst ihr gefühlt haben. Wie könnt ihr meine Botschaft annehmen, wenn die göttliche Liebe nicht in meinem Herzen ist, wenn sie nicht glüht, wenn ihr die Wärme der Liebe nicht spürt? Und da war das Streichholz angezündet, war Beginn der Erweckung. So hat die Erweckung begonnen. Dann stand ein Koreaner auf und sagte, ich muss auch bekennen. Ich bin untreu gewesen. Ich war nicht treu mit dem Geld meines Bruders. Ich habe gestohlen. Und dann lief es wie ein Lauffeuer durchs Land. Begann mit dem Bereinigen des Herzens die Sache mit Gott ins Reine zu bringen. Und das soll man tun, sobald man gesündigt hat. Es gibt keine feste Regel. Aber eine Kochfrau, Hausfrau, wenn sie beim Kochen ist und kommt vom Gemüsegarten zurück, hat Wurzel herausgeholt und Kohl, Kraut und steckt das gleich so im Topf mit ihren schmutzigen Händen, kann ich nur sagen, Gott bewahre mich, dass ich das nicht essen brauche. Der arme Mann, der solch eine Frau hat. Aber wenn sie eine nüchterne Frau ist und klar im Kopf, geht sie zuerst und wäscht ihre Hände. Sie wäscht ihre Hände. Und dann geht sie dabei und kocht die Speise. Vor vielen Jahren, wir waren noch kleine, ich war noch ein kleines Kind, hatten wir einen Arzt in Neu-Hannover. Wir haben einen Neu-Hannover in Südafrika. Der hieß Dr. Was Herbert. Denk Dr. Herbert war es. Da kam ein Mann zu ihm mit solch einem aufgeblasenen Bauch. Wäre das nicht ein Mann gewesen, sondern eine Frau, hätte man sagen können, das können nicht weniger als Drillinge sein. Er sagt, ich bin in Todesnot. Ich kann fast nicht mehr atmen. Ich kann nicht essen. Dieser Druck ist zu groß. Sein Bauch wie ein Fußball, der ganz hart ist, volle Luft. So ein guter Arzt hat ihn gründlich untersucht, war nicht schwierig, die Ursache zu finden. Dieser Mann war verstopft, hatte eine Schwäche. Wenn er zum WC ging, hat er sich nicht gewischt. Nie, das tat er nicht. Und dann hat sich das zusammengebaut. Ich kann nun nicht ins Einzelne gehen. Aber jeder Erwachsene, der weiß, worum es sich handelt. Und da war zu. Zu. Da musste der Arzt eine Schere holen. Und es gut, den wegschneiden. Und den Pfropfen herausholen. Und da war der Weg gebahnt. Da war in kurzer Zeit ein normaler Mensch. Vielleicht das erste Mal deines Lebens, dass du einen Prediger hörst, der solche Sachen erzählt von den Dinges. Von dem Predigstuhl. Ich versuche, deine Sprache zu sprechen, die du verstehst. Höre auf mit deinen Sündenbekenntnis. Höre auf, dein Leben zu bereinigen. Und dann geht der Weg zu. Dann befindest du dich im Todeszustand. Sein abnormaler Zustand. Du kannst doch nicht mit deinen Sünden leben. Du kannst doch nicht mit unbereinigter Sünde in deinem Herzen fertig werden. Luther sagte, wenn du ohne Bekenntnis leben kannst, gut, Leb und mach weiter.
Ich kann es aber nicht. Und wenn du bessere Frucht als Martin Luther bringst in deinem Leben, dann werde ich auf dich horchen. Aber wenn sie schlechter ist, dann sag mir nichts von deinem Unsinn. Das ist ein Geheimnis. Bereinige dein Leben. Der Geist Gottes ist ein heiliger Geist. Es ist ein krampfhafter Zustand. Ein kranker Zustand. Kann ich dich fragen, wann warst du zuletzt in der Seelsorge? Ja, ich weiß eigentlich nicht, vor 3 Monaten. Nun, lieber Mann, wenn du eine Frau hast und du fragst sie, wann hast du zuletzt die Küche gefegt und die Stube, und sie sagt, vor 3 Monaten, dann wirst du sagen, liebe Frau, hast du dieses verwechselt mit deinem Schweinestall? Das Haus wird doch tagtäglich gereinigt, den Staub gewischt. Wie viel mehr sollte der Tempel Gottes gereinigt werden? Und das ist dein Leben. Das ist dein Leib. Der dreimal heilige Gott sagt, weißt du nicht, dass mein Geist in dir wohnt? Wenn er da wohnt, wenn wir die Sachen, die in der Welt sind, lieben, wohnt er nicht. Er wohnt nicht mit seinen Feinden. Es sei denn, dass die Feinde sich bekehren. Wir müssen uns reinigen und durch heiligen lassen. Darum, wenn Gott auch aus Gnade Erweckung geschenkt hat, muss man wachen und beten. Wachen, denn es ist so leicht, dass die Welt hineinkommt. Dass das hineinkommt, was Gott nicht wohlgefällig ist. Was Gutes muss bleiben, aber das Schlechte muss hinweggetan werden. Nun, lieber Freund, wie sieht's in deinem Leben aus? Ist dein Leben rein? In diesen Tagen war ich in großer Not in Südafrika. Sag, was geschieht? Hört die Erweckung in der Schule auf? Was ist geschehen? Ich sah einige Jugendliche, die sagten, heute kann ich nicht zeugen. Du kannst zeugen. Heute kann ich nicht sagen, du kannst sagen. Ich sagte, was ist das jetzt unter den Mädchen? Was ist hier geschehen? Und tatsächlich, Sachen der Welt waren hineingekommen. Du brauchst nur etwas zu hören und wirst von dem Verkehrten beeinflusst. Und der Geist Gottes wird gedämpft. Du brauchst nur etwas Verkehrtes zu tun. Und wenn du dich nicht leicht reinigst von dem, hört das Wirken Gottes auf. Der Reich, der Geist Gottes ist dir empfindlich. Wir müssen dem Herrn ganz ergeben sein. Vollkommen ausgeliefert. Uns ganz auf den Altar Gottes legen. Und nur auf ihn horchen. Tut mir leid, wenn dies uninteressant ist für einige. Aber die Erweckung und um Erweckung beten sollen sorgfältig darauf horchen, was gesagt wird. Dein Leben muss vollkommen dem lieben Gott ausgeliefert und hingegeben sein. Er muss unsere erste Liebe sein. Da darf kein Band zwischen dir und einem Menschen sein, das enger ist als zwischen dir und Gott. Und wenn das nicht ist, dann bist du nicht auf Erweckungsweg und auf den ewigen Weg und auf Gottes Weg, sondern daneben. Und leider, wenn ich sage daneben, bedeutet es so weit entfernt, wie der Osten ist vom Westen. So weit bist du entfernt von dem. Und wenn das nicht so ist und du hast eine Frau und bist im Dienste des Herrn und diese Frau ist nicht geistlich, diese Frau wandelt nicht mit Gott, wird sie dich vom rechten Wege ableiten und du wirst deiner Frau folgen oder dein Kind folgen. Und wenn es nicht die Gnade Gottes ist, die dich hält, bist du verloren. Du kannst dich zu Menschen halten, die Erweckung erleben und dann schwimmst du so nebenan wie ein Fisch. Aber dass du eine treibende Kraft bist, wird nicht sein, wird nicht möglich sein. Wir müssen ihn über alles lieben. Und wenn du das nicht tust, kannst du deine Kinder mehr lieben als ihn und du verlässt den rechten Weg und wirst den Rest deines Lebens dafür büßen müssen. Darum wache, lieber Mann, über deine Frau. Reinige und heilige sie mit dem Wort Gottes. Und du, Frau, sei deinem Mann eine wahre göttliche Gehilfin. Dafür hat Gott dich geschaffen. Denken wir nur an den Mann im Alten Testament. Der hat 1060 Jahre vor Christi Geburt gelebt. Wer war das? Das war Nabal, dessen Name Tue oder Narr bedeutet. Er hatte eine Frau. Die hieß Abigail. Die Bibel sagt, eine Frau von Vernunft und Schönheit. Bildhübsch war die, schön. Sie war hübsch. Es ist eine Seltenheit, dass die zwei Sachen sich treffen. In eine Person. Seine Seltenheit. Eine Frau von Vernunft Und die Bibel sagt gleichzeitig, sie war sehr schön. Aber wie diese Frau den Nabal geheiratet hat, kann ich nicht verstehen. Wenn ich mal etwas Langeweile im Himmel haben sollte, möchte ich schnell zu Abigail gehen und sagen, du, Frau von Vernunft und Schönheit, sag mir, wie bist du zu solch einem Mann gekommen? Warum hast du solch einen Narr geheiratet? Es heißt, er war grob, ohne Vernunft, hatte keine Weisheit, war volle Torheit, aber er war ein wohlhabender Mann. In seiner Zeit hatte er 3000 Schafe, 1000 Ziegen, wohlhabend. Ich weiß nicht, ob Abigail ihn deswegen geheiratet hat, dass sie das Schaffleisch liebte oder die Ziegen. Aber ich denke, dann wäre sie nicht so von Weisheit und Klugheit gewesen sein. Und der König, im Geheimen, der sandte seine Männer, 10 seiner Männer, zu diesem Mann, Nabal. Und er sagte, geht, redet freundlich mit ihm. Grüßt ihn freundlich. Und sagt, Nabal, dein Sohn hat uns zu dir gesandt. Könntest du uns etwas geben? Denn unser Herr hat nie ein Schaf von dir genommen. Er hat deine Schafe mit seiner Mannschaft gehütet. Nie ist dir was verloren gegangen. Als er bei Karmel mit deinen Schafen und Ziegen zusammenstieß. Und dann war diese Nabal stille. Und Davids 10 Männer auch. Und dann sagte Nabal, und schließlich schrie er, wer ist David? Wo kommt er her? Das ist ja zwar heute in der Welt so, dass Knechte ihren Herrn verlassen und tun ihr eigenes. Ich habe nichts ihm zu geben. Und schrie diese Männer an. Das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn ein Mensch schreien kann. Sei es Mann oder Frau. Wenn du deine Kinder anschreist, oh liebe Mutter, ich weiß nicht, aus was für ein Dschungel du kommst. Es ist eine Schandtat, wenn Mütter ihre kleinen Kinder anschreien. Und noch schlimmer, wenn der Vater das tun kann und benimmt sich wie eine dumme Frau. Und keine göttliche Autorität mehr hat und er schreien muss. So war dieser Nabal. Und dann gingen diese Menschen zurück, um David das zu sagen. Und David sagt, was? Ist das, was er euch gesagt hat? Und hat sich so benommen? Kommt, 400 Männer. Kommt mit euren Spießen. Kommt mit euren Waffen. Gott, handle mit mir, wenn ich nicht diesen Tag alles Männliche im Hause Nabals getötet habe. Ich habe diesem Mann geholfen, beigestanden. Kein Schaf hatte verloren oder Ziege, als ich bei ihm war. Und er gibt mir Böses für das Gute, das ich ihm getan habe, machte sich auf und fuhr dorthin, um alles Männliche zu töten im Hause des Nabals. Nun denk mal, wie die kluge Frau gehandelt hat, die eine wahre Gehilfin war. Die hat gleich viele Brote gebacken. Die hat viele Kuchen, Rosinenkuchen, die Säcke vollgepackt, viel gebratenes Fleisch, Schafe. Ich habe keine Zeit, kannst du es nachlesen? Im 1. Samuel 25. Du kannst das ganze Kapitel lesen. Und dann hat sie es auf Esel getan und hat ihre Männer gesagt, geht los, den König David entgegen, ich folge euch. Und sie ist hinter diese ihre Knechte gegangen, geritten auf einem Esel. Und als sie David entgegenkam, lief sie nach vorn und fiel zu seinen Füßen und sagte, mein Herr, vergib deinen Knecht Nabal, vergib meinen Mann, lass seine Strafe auf mich kommen. Was du ihm tun willst, tue mir. Seine Strafe, die trage ich. Und hier ist, was ich dir mitgebracht habe. Mein Mann, der heißt Nabal, er ist ein Tier. Er ist grob und unverständlich, hat keinen Verstand. Aber seine Schuld lege du die auf mich. Und als David das hörte, sagte, du bist eine kluge Frau. Und sie sagte noch obendrein, geh nicht und töte die Menschen und vergieße das Blut. Du kannst schuldig werden vor Gott. Und Gott und David rief es aus und sagte, Herr, Gott, ich danke dir, dass du mich bewahrt hast, um dieses Blut zu vergießen am heutigen Tage. Und du hast mich davor bewahrt. Und dann segnete er diese Frau und ging wieder heim. Und die Frau hat das Leben ihres Mannes gerettet. So soll eine Frau zum Segen sein für den Mann. Nicht alle Männer sind klug. Nicht alle Männer sind weise. Das Gleiche mit den Frauen. Es gibt aber weise Männer. Ich denke an einen englischen weisen Mann. Ein sehr kluger Mann. Weil hier aber Kinder in unserer Mitte sind, werde ich einige Worte etwas verändern. Wenn's nur Erwachsene wären, könnte ich euch genau sagen, wie es verlaufen ist. Dieser Mann war weltberühmt. Ein Haushaltsgott in England. Und da kam eine Filmstar zu ihm und sagte: Herr, sowieso könnten wir nicht heiraten, in Gänsefüßchen, und denn ein Kind bekommen. Denken Sie nur mal, das Kind mit deinem Verstand und mit meiner Figur könnte ja fast eine Göttin sein. Er schaute sie an und sagte: Frau, was aber, wenn das Kind mit deinem Verstand geboren wird und mit meiner Figur? So weit hatte sie nicht gedacht. Solchen Unsinn können Filmstars sprechen. Die hübschen, schönen Frauen. Und das Kind wurde nie geboren, weil dieser Mann etwas mehr Vernunft im Kopf hatte als sie. Also rühme dich nie deine Schönheit. Das könnte etwas anderes offenbaren in deinem Leben. Hört ihr, ihr jungen Mädchen? Ein junges Mädchen ging zu einem Pfarrer, zu einem Prediger und sagte: Herr Pastor, ist es denn eine Sünde, dass ich so schön bin oder so hübsch? Sagt: Nein, das ist keine Sünde. Das ist nur ein Irrtum. Du irrst dich, dass du schön bist. Versteht ihr das, ihr jungen Mädchen? So oft braucht ihr euch nicht den Spiegel anzuschauen. So schön seid ihr doch nicht, wenn ihr einen Boyfriend habt. Einen Burschen, der dich liebt, der kann dir sowas vorschwatzen, dass du die Schönste bist, die Hübschste. Und er meint es tatsächlich, muss man ihn aber verzeihen, weil Liebe ist blind. Nicht die göttliche Liebe, die andere Liebe, die ist blind und man denkt, es ist die Schönste. Und wenn man verheiratet ist, ist sie doch nicht mehr so schön, wenn die sogenannte Liebe etwas erkaltet. Liebe Frau, du sollst deinem Mann eine Gehilfin sein, sonst bist du schuldig vor Gott. Und Saphira war das nicht. Sie konnte ihren Mann nicht zurechthelfen. Achan im Alten Testament hatte eine Frau und hatte Kinder, die den Vater nicht zurechthelfen könnten und fuhren dadurch alle ins Verderben. Aber die Abigail hat ihren Mann gerettet. Aber als sie zurückkam, war er besoffen. Das ist noch ein Zeichen, dass er ein Narr war. Ein kluger Mann besäuft sich nicht mit Wein und Alkohol. Kein kluger Mann. Sie hat aber nichts gesagt. Es nützt nichts, mit deinem Mann zu reden, wenn er besoffen ist. Der liebt das Geistliche, wenn er besoffen ist. Einige werden wütend und ärgerlich, die anderen werden aber das Gegenteil. aber den nächsten Morgen,
als dieses Saufen vorüber war und der Alkohol nicht mehr wirksam war,
sie hat also gewartet auf den rechten Zeitpunkt. Das müsst ihr tun. Rede nicht mit dem Mann, wenn er ärgerlich ist. Du bekommst eine Ohrfeige.
Der schmeißt dich aus dem Haus. Sei denn, dass er ein Pantoffelheld ist.
Rede zur rechten Zeit. Es gibt eine Zeit zum Pflanzen. Es gibt eine Zeit zum Ernten. Es gibt eine Zeit für alles. Und die Zeit muss jede Frau wissen.
Es gibt eine Zeit, wenn du reden kannst mit deinem Mann. Das ist auch die Sprache des Mannes reden, wie wir am Anfang sagten. Und dann den nächsten Tag erzählte sie, sagt, lieber Mann, dieses ist geschehen.
Der König David war unterwegs, hatte sich aufgemacht mit 400 Männern. 200 hat er an jedem Ort gelassen und 200 Männer waren hier. Und er wollte dich töten mit allem Männlichen in unserem Familienkreis. Da bin ich aber aufgestanden, aufgesprungen, um dein Leben zu retten. Und als sie ihn erzählte, krach, bekam er solch einen Schock, dass er tot umfiel. Aber zuerst hat sie sein Leben gerettet. Aber zuletzt, als er hörte, worum es ging und wie groß seine Torheit war, fiel er tot um. Hatte Herzinfarkt. Das Herz konnte nicht länger schlagen. Liebe Frauen, sorgt dafür, wer euch, wenn ihr eins vor Gott steht, und ihr wart eure Männer nicht zum Segen und konntet eure Männer nicht näher zu Gott führen, dann seid ihr schuldig. Gleichzeitig auch der Mann mit der Frau. Ehescheidung ist ausgeschlossen. Das Wort Gottes duldet es nicht. Natürlich, wenn er gehurt hat, kannst du ihn stehen lassen, sollst aber nicht wieder heiraten. Das ist Gottes Standard. Und wer von Gottes Wort, wie wir es gestern Abend sagten, ergriffen ist, kann nicht anders tun. Es sei denn, dass er ein Rebell ist und den lebendigen Gott seine Faust ins Gesicht zeigt. Sonst nicht. Nun, die Zeit ist dahin. Ich habe schon zu lange geredet, entschuldigt. Womit sind wir beschäftigt? Mit den Sachen dieser Welt? Mit der Welt und den Dingen in dieser Welt? Dann müssen wir uns neu gestalten lassen. Dann müssen wir jetzt zum Kreuze kommen und sagen, Herr, mach unser Leben neu. Es kann nicht so weitergehen, wie es bis jetzt gegangen ist. Wir können es uns nicht leisten, dass wir mit unwichtigen Sachen, die gestern Abend hier waren, den Traum gehört haben, von der Dame in höchster Position, die sich mit unwichtigen Sachen beschäftigt hat. Das dürfen wir nicht. Die Erweckung geht kaputt. Das Werk Gottes geht kaputt. Der Geist Gottes kann nicht wirken. Ergeb dich dem Herrn von ganzem Herzen. Liefere dich dem Herrn aus. Lass nichts Unreines zurückbleiben. Alles, was dem Geist Gottes zuwidersteht oder im Wege steht, muss hinweggetan werden. Es nützt nichts, dass wir predigen und predigen, bis wir sterben, und es bringt keine Frucht. Es nützt nichts, dass du in den Gottesdienst gehst, ein und aus, aber kommst geistlich nicht weiter. Gott muss eingreifen. Komm, mache neue Sache mit Gott. Bereinige dein Leben. Wenn du sagst, du hast es in der Vergangenheit getan, es hat nicht geholfen, dann frage dich, hast du es gründlich gemacht? Warst du ehrlich, ernst bei der Sache? Hast du es ernst gemeint? Keiner von uns kann es sich leisten, und ein Leben zu führen und sich zu beschäftigen mit Dingen, die vergehen, sei es die Welt oder Sachen in der Welt. Räume dein Leben gründlich aus, mach reine Bahn und alles in der rechten Reihe, der rechten Volkreihe. Das Erste an erster Stelle, das Letzte an letzter Stelle und nicht umgekehrt. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich habe nun so lange geredet, vielleicht schon zu lange. Ich weiß nicht, ob die Hörer begriffen haben, worum es geht. Ich weiß nicht, ob wir beschäftigt sind mit dem Wichtigen oder unwichtigen Sachen. Und wir meinen, wir sind dabei und erfinden unsere eigenen Sachen. Schenke doch, dass wir verstehen, worum es geht, dass wir es begreifen, dass wir nicht ein Baum sind, der keine Frucht bringt und unnützliche Diener sind in deinem Reich. Das schenke uns aus Gnaden her, auf dass wir nicht vergehen mit der Welt und mit den Sachen der Welt. Amen.